Servus beim Whatabout Podcast, der Podcast auf gut Bordisch. Ich bin der Michi und heute die 6. Episode Whatabout Gitarre. Und für diese Episode habe ich mir einen ganz speziellen Gast gesucht und auch gefunden, und zwar den Carlos von Delamar. Ich mag jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, hört einfach in das Interview rein und viel Spaß beim Zuhören und ich freue mich auf euer Feedback. Viel Spaß! So, hallo, da sind wir jetzt. Und zwar habe ich mir heute einen ganz speziellen Gast rausgesucht, und zwar den Carlos. Grüß dich, Carlos!
Servus, Michi, wie geht's?
Mir geht's sehr gut, und dir?
Ja. Gut.
Das ist schön. Du sitzt hier im fernen Darmstadt und ich sitze hier im ganz, ganz nahen Franne-Hatting. Also lass mich dich erst einmal kurz vorstellen, wer du überhaupt bist, dass meine Hörer auch so ein bisschen zuordnen können. Genau, also du bist der Carlos und du hast 2006 Delamar gegründet. Delamar hast du 2006 als Blog gegründet, so ganz privat. Und mittlerweile ist es ein Fachmagazin, das über 2 Millionen Leser pro Jahr hat. Und 2009 hat der Carlos dann auch noch den Delamar Podcast gegründet. Das ist so ein wöchentlicher Podcast, wo einfach für Musiker ist, die sich sehr für Musik interessieren und die auch das nötige Know-how dann vom Carlos kriegen. Genau, Carlos, stell dich doch du auch noch für sie kurz vor.
Ja, also Carlos Ansegundo, so heiße ich, komme aus Hessen, aus Darmstadt, da wohne ich seit vielen, vielen Jahren in der Zwischenzeit. Und du hast es eigentlich schon super zusammengefasst. 2006 habe ich irgendwann als privates Projekt Delamar gegründet, als Blog. Und in der Zwischenzeit ist es ein bisschen gewachsen. Ich muss ein klein bisschen, angeben. Naja, deine Zahl irgendwie nochmal zurechtrücken. Wir haben etwas über 3 Millionen Leser im Jahr, aufs Jahr gerechnet einfach. Bin ich nämlich auch mächtig stolz natürlich drauf. Also ist ein Fachmagazin für Musiker, ist entstanden aus einem Blog. Damals, als ich begonnen habe, war das so, dass es gab kaum Infos. Das Internet steckte zwar nicht mehr in den Kinderschuhen, weil das gibt es schon wirklich lange. Ich bin seit 1994, glaube ich, schon im Internet unterwegs, damals noch World Wide Web. Und es gab wenig Infos für Musiker. Ich fand, das musste man ändern, das sollte man ändern und das haben wir geändert. Es gibt natürlich noch ein paar Kollegen, die damals auch zu der Zeit angefangen haben, aber ja, genau, da kommt das Ganze her. Den Podcast hast du erwähnt, den haben wir 2008 oder 2009, das weißt du anscheinend besser als ich, gemacht. Damals 4 Leute rund ums Studio, ganz am Ende. Wir haben den, ich glaube, 5 oder 6 Jahre lang gemacht, den Studio-Podcast. Am Ende waren wir zu dritt und in der Zwischenzeit gibt es den Studio-Podcast, in dem ich drin war, nicht mehr. Dafür gibt es aber einen fantastischen Podcast mit ein paar Kollegen, die über Gitarre sprechen.
Und das ist ja halt auch unser Thema, Gitarren.
Genau, Gitarren. Da habe ich ja vorhin im Vorgespräch von dir gehört, du bist ja richtig bewandert, spielst schon seit 11 Jahren.
Ja genau, also ich spiele seit 11 Jahren Gitarre, wie du gerade erwähnt hast. Ich habe ganz klassisch mit klassischer Gitarre angefangen, habe das so in der 2. Klasse gelernt und habe mich dann immer weiterentwickelt und spiele mittlerweile seit 4, 5 Jahren E-Gitarre und mache das halt richtig gern. So wie ganz, ganz viele Musiker habe ich ganz früher nur im Kindergarten mit Blockflöte angefangen, habe das 2 Jahre lang gemacht. Und jetzt stehen wir hier, jetzt spiele Gitarre und du spielst ja auch Gitarre, so wie ich gehört habe.
Ja, ich spiele auch Gitarre, wobei ich meistens eher Gitarren anschaue, als sie zu spielen. Ich habe zeitlich leider nicht mehr ganz die Möglichkeit, sie sehr häufig zu spielen. Aber klar, ja, ich spiele noch Gitarre und sehr leidenschaftlich. Lausig und leidenschaftlich.
Das ist doch das Wichtigste.
Naja, klar.
Genau, dann fangen wir doch mal ganz von vorne. Also Carlos, was ist eigentlich eine Gitarre?
Oh, so weit vorne fangen wir an. Okay, was ist eine Gitarre? Ein Instrument. Es ist ein Musikinstrument mit einem Korpus 6 Saiten. Und ich glaube, was so eine Gitarre an für sich ist, hat jeder schon mal irgendwo gesehen im Musikvideo oder im heimischen Musikverein oder so. Ein Musikinstrument. Okay.
Genau, es gibt dann natürlich auch noch die ganz berühmten Varianten, die dann 12 Saiten haben. Oder es gibt mittlerweile auch Gitarren, soweit ich gesehen habe, die 8 Saiten haben. Das ist natürlich dann einfach nur eine Spielerei dazu. Dann.
Ja, die klassischen bleiben bei 6 Seiten.
Gott sei Dank, ja.
Ja. Aber hast natürlich recht, ja.
Jetzt haben wir ja gerade so bei dem Thema Seiten. Und die Hörer mögen vielleicht wissen, es gibt ja verschiedene Saiten. Es gibt Nylon-Saiten und Stahlseiten. Und die werden ja immer so für verschiedene Gitarren hergenommen. Kannst du vielleicht einfach mal so den Unterschied so rausstellen, was so der Unterschied zwischen Stahl- und Nylon-Saiten ist und wo man die dann auch hernimmt?
Ja, also vielleicht müssen wir noch einen kleinen Tick vorher da der Saitengeschichte vorgreifen, nämlich eben diese Unterscheidung, die du vorhin auch schon am Rand erwähnt hast. Akustikgitarre und Elektro-Gitarre, ne? Die elektrische Gitarre. Elektrische Gitarre haben alle Stahlseiten, oder zumindest wüsste ich keine Elektro-Gitarre, die ohne Stahlseiten funktionieren würde. Bei den akustischen Gitarren gibt es halt dann wiederum diese Unterscheidung zwischen der klassischen Gitarre oder der spanischen Gitarre, die hat Nylon-Saiten. Also die hat 3 Nylon-Saiten und 3 umwickelte Stahlseiten dann am Ende. Und es gibt dann aber auch die Western-Gitarre, wird sie gemeinhin genannt, die hat dann 6 Stahlseiten. Und die klingen natürlich unterschiedlich.
Was ist da so der Unterschied zwischen Nylon und Stahl, so vom Sound her?
Vom Sound her ist es so, dass die Stahlseiten ja, brillanter klingen, würde ich es mal nennen. Also man hört einfach tatsächlich den Klangcharakter des Materials, kann man heraushören. Diese Western-Gitarren, die klingen brillanter, also haben mehr Höhen da drin. Und die Nylon-Gitarren haben weniger Höhen und klingen ein bisschen runder, weicher. Also wenn man Musik hört, auf der einen Seite, wenn irgendjemand klassisch Bach spielt, das ist dann meistens auf einer klassischen Gitarre gespielt, mit Nylon-Saiten.
Ja, genau.
Und in meiner Generation hätte ich jetzt als typischen Western-Gitarrensong vielleicht von Bon Jovi Wanted Dead or Alive, wenn das so anfängt, das ist vielleicht so der Sound, ich weiß nicht, was in deiner Generation so.
Ja, das habe ich auch schon gelernt, ja? Death or Alive, ja. Das ist ein ganz bekannter zum Gitarre lernen, das Lied. Sehr allseits bekannt und das macht ja super Spaß, also für den Anfang, wenn du erst so mit dem E-Gitarre spielen angefangen hast, also das Lied spielst, weil das haben wir gleich drauf und da ist einfach dieser typische Stahlseiten-Sound auf der Western-Gitarre halt echt mega geil.
Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Ich wusste auch nicht, dass man das halt am Anfang spielt, ich habe sehr lange gebraucht, um es zu lernen. Ich sagte ja lausig.
Bleiben wir doch jetzt mal so ein bisschen bei der E-Gitarre. Eine E-Gitarre unterscheidet sich so ein bisschen von der Akustikgitarre, also vom Aussehen her. Kannst du vielleicht mal so die Besonderheiten der E-Gitarre rausstellen?
Naja, also die vielleicht erst Akustikgitarre. Die Akustikgitarre hat diesen Klangkorpus, diesen breiten Körper mit dem Schallloch vorne dran. Über dem Schallloch sind die Saiten montiert und die funktioniert akustisch, bedeutet, wenn ich die anschlage, kann ich die im Raum hören. Je nachdem, wie groß dieser Korpus ist, wie stark ich da in die Saiten reinhaue, kann das Ganze auch sehr, sehr laut oder verhältnismäßig laut werden. Bei der E-Gitarre, das ist ja, dann gibt es diesen Korpus zwar immer noch, aber der ist nicht mehr hohl. Das heißt, ich habe zum Beispiel einfach ein Stück Holz, ist es. Und auf dieses Stück Holz werden diese 6 Saiten montiert. Und dort geschieht, also die ist relativ leise. Man macht dann ein Kabel dran und hat Tonabnehmer in dieser Gitarre drin. Also Tonabnehmer sind die Mikrofone für eine Gitarre, mit denen man das Ganze dann über einen Gitarrenverstärker laut macht.
Das heißt, dass du bei der akustischen Gitarre, das ist eigentlich so das Perfekte, wenn du mit deiner Freundin so am Lagerfeuer sitzt und dann ganz so romantisch leise spielen willst, was du einfach so die Individualität reinbringen kannst und die E-Gitarre. Also voll cool, wenn du mit Freund einfach mal die Sau rauslassen willst und da einfach mal richtig auftrast, oder?
Ja, also das trifft's. Also ich glaube, dass die Sache mit dem Lagerfeuer, das ist so mit ein Grund, weswegen die meisten Gitarristen anfangen und die Freundin oder die Freundin ins B. Klar, die E-Gitarre ist einfach aus der Notwendigkeit heraus entstanden, dass diese akustischen Gitarren bis zu einer gewissen Raumgröße funktionieren. Aber wenn du dann zum Beispiel zurückdenkst in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, wenn es so mit Rock'n'Roll losgeht oder auch in verschiedenen Jazz-Kombos, war die Gitarre nicht mehr laut genug und dann musste sie elektrisch verstärkt werden. damit ihm gegen die Bläsersetzer, gegen die Blassektion irgendwie angekommen ist, gegen Sänger, gegen Schlagzeug. Und dazu musste sie eben verstärkt werden. Da kommt das eben her, eben, wie du sagst, richtig Fehls machen, in Gitarrenverstärker rein und der Lauteste in der Band sein.
Wie du vorher auch schon so ein bisschen angeschnitten hast, bei der Akustikgitarre wird vor allem auch klassisches gespielt, also klassische Gitarrenmusik mit Nylon-Saiten, weil das einfach sehr gut zusammenpasst. Was sind denn eigentlich so klassische Stilrichtungen, sag ich mal, was man so mit der Akustikgitarre auch verbunden mit der Western-Gitarre nur so spielen kann, was man jetzt zum Beispiel auf der E-Gitarre nur spielen kann, aber auf der Akustikgitarre, was da vielleicht schon eher schwieriger wird oder andersrum?
Ja, naja, ich glaube, grundsätzlich ist es dasselbe Instrument mit ähnlichen Abmessungen. Man kann theoretisch alles überall spielen. Soweit zur Theorie. Tatsache ist, dass die meisten Leute, wenn sie solieren, also ein Solo spielen, lieber auf einer E-Gitarre spielen, weil dort die Saitenspannung nicht ganz so hoch ist. Aber musikalisch gesehen ist, glaube ich, erstmal grundsätzlich alles möglich. Nur, dass du in der Akustikgitarrenwelt halt nicht mit Verzerrung spielst. Also Rock'n'Roll, Heavy Metal und all diese Musikrichtungen, die kriegst du mit einer Akustikgitarre natürlich nicht hin, wenn du keine Verzerrung drin hast. Ich weiß nicht, ob das ist, wo du hinaus drauf wolltest.
Genau. Ja, genau. Da macht halt auch der Korpus halt sehr viel aus und auch, finde ich, die Qualität von der Akustikgitarre, weil du kannst jetzt Akustikgitarre mit 100 Euro natürlich nicht mit einer Akustikgitarre von 2000 Euro vergleichen. Das macht, finde ich, auch noch sehr viel aus, oder?
Die Preise bei den
Gitarren. Ja, genau.
Ja, darüber kann man lange diskutieren. Darüber kann man eine ganz eigene Sendung machen. Das ist so wie, glaube ich, in allem. Du kannst dir ein Auto kaufen. Du kannst dir einen Porsche kaufen. Oder du kannst dir ein Polo kaufen von Volkswagen. Beides bringt dich von A nach B. Aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Möchtest du zum Beispiel einen Kasten Bier mitnehmen, wird es im Porsche eng. Es sei denn, du setzt ihn auf den Beifahrersitz und im Polo kommst du halt nicht über 160. Ja? Also. Und so ist es bei Gitarren auch. Es sind alles Gitarren, alle erfüllen ihren Job, aber du hast natürlich riesige Unterschiede vom Modellen bis über die Qualität.
Jetzt geht es bestimmt so darum, man fragt jetzt bestimmt so, okay, um welche Hölzer werden denn eigentlich so bei Gitarren verbaut? Weil jeder hat schon mal gehört, es gibt ja diese Klanghölzer oder diese Musikhölzer, was versteht man da eigentlich drunter?
Da fragst du den Falschen, weil ich habe da eine etwas andere Meinung als viele Gitarristen. Es wird viel gestritten über Klanghölzer. Im Sinn von, dass das verwendete Holz den Klang sehr stark beeinflusst und bis zu einem gewissen Punkt stimmt das auch. Also man kann schon heraushören, aus was für einem Holz eine Gitarre gemacht ist. Wenn du zum Beispiel eine Mahagoni ist etwas, das bei E-Gitarren, und bleiben wir mal bei E-Gitarren, da kenne ich mich ein bisschen besser aus als bei den akustischen. aber bei E-Gitarren wird Mahagoni bei bestimmten Gitarren als Korpus verwendet.
Ja, genau.
Und der klingt etwas dunkler, etwas dumpfer als beispielsweise Esche. Oder Ahorn, was gerne bei anderen Gitarren verwendet wird. Ja, wenn es aber um diese Klanghölzer-Diskussion geht, dann geht es dann schon rum, ob die Esche oder die Sumpfesche besser klingt und ob das immer so oder so ist. Tatsache ist, Holz ist ein natürliches Produkt und viel von dem Klang entsteht halt einfach auch dadurch, wo das Ganze aufgewachsen ist und ob das in 5 Jahren passiert ist oder in 20 Jahren oder ob das Holz vielleicht 100 Jahre alt ist. Also da gibt es ganz viele Faktoren drin, aber ja.
Ja, was dann noch ganz interessant ist, zum Beispiel die Akustikgitarre, also bleiben wir mal bei der Western-Gitarre, weil ich mich da auch selber sehr gut auskenne. Ein ganz klassisches Holz ist für die Western-Gitarre auch Palisander. Palisander ist dann bei den hochpreisigeren Western-Gitarren, weil das auch einen sehr satten Sound hat und da die Decke, also da, wo dann der Korpus ist und das Loch, das ist dann meistens aus Fichte. Und bei der Fichte, wie du sagst, da kann man dann auch wieder streiten, welche Fichte das ist, weil da gibt es ja dann verschiedene Güteklassen, wie die dann den Sound beeinflussen. Aber so sehr ins Detail nehmen wir jetzt da mal gar nicht gehen. Aber
sehr darf gut. Ich, darf ich kurz was fragen?
Also ja, sehr gern.
Wenn du Palisander sagst, dann meinst du das Griffbrett damit? Ne, weil ich kenne Gitarren, also Palisander auf dem Griffbrett von der Les Paul beispielsweise, wird gerne Palisander verwendet.
Genau, this money,
Okay, weil ich bei Fichte wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen bei Western-Gitarren, dass das gerne verwendet wird, ist, glaube ich, sehr üblich, wenn auch vermutlicherweise nicht das teuerste Holz irgendwie da draußen. Hast du das Gefühl, dass es tatsächlich einen großen Unterschied macht?
Ja, also ich habe da neulich eine Western-Gitarre mit Palisander gespielt und dann eine Western-Gitarre mit Mahagoni. Und ich finde, du merkst schon einen Unterschied. Also ich finde, Mahagoni ist eher weicher dann bei den Western-Gitarren und Palisander sind einfach fetter. Und je nachdem wird das Griffbrett, also da gibt es auch Unterschiede. Die einen Griffbretter sind aus Ebenholz, die anderen Griffbretter sind aus Palisander, die anderen sind dann aus Ahorn. Ich finde, vom Griffbrett her, das ist so Geschmackssache, was du lieber magst. Das finde ich auch bei den E-Gitarren so. Ich finde so, bei den Western-Gitarren macht halt das Holz sehr viel aus, ist meine persönliche Meinung. Und ob das dann lackiert ist oder nicht lackiert ist.
Okay, ich tue mich ein bisschen schwer, also insbesondere bei Akustik-Gitarren. Ich habe relativ wenig richtig geile Akustik-Gitarren oder Western-Gitarren gespielt. Ich habe zum Beispiel eine klassische Gitarre, mit der habe ich angefangen zu spielen, die ist älter als ich sogar, also die ist schon echt scheiß alt. Die war aber nie besonders gut. Ich hatte letztens ein paar Monate her, haben sie uns hier in die Redaktion eine Cole Clark geschickt. Das ist eine australische Western-Gitarre gewesen. Und bei Cole Clark verwenden sie australische Hölzer. Ne? Also ich meine, diese Hölzer, von denen wir gerade gesprochen haben, die stammen meistens aus Südamerika, aus Nordamerika oder aus Europa. Ne? Das sind so die typischen Hölzer, mit denen Gitarren gebaut werden, egal ob es jetzt Western oder E-Gitarren sind. Und die, das ist eine australische Marke, die haben das Ganze mit australischen Hölzern gemacht. Also was ganz anderes. Geklungen hat es trotzdem wie eine Western-Gitarre und es war mit Sicherheit die beste Western-Gitarre, die ich je in der Hand gehalten habe. War allerdings auch teuer. Hätte man einen kleinen Wagen von kaufen können. Aber
jetzt können wir bei Gitarren schnell mal ausgeben.
Ja, ganz, ganz einfach, ja.
Gehen wir mal in ein anderes Thema bei Gitarren. Wir haben vorhin in unserem Vorgespräch, was total schön war, haben wir auch drüber geredet, wie man so Gitarre lernt. Dann haben wir so gesagt, ja, du kannst Gitarre zum Beispiel über YouTube lernen, was bei dir damals nicht gegangen ist, weil da einfach der World Wide Web noch nicht so weit war, dass YouTube gegeben hat. Mittlerweile gibt es halt YouTube. Wie würdest du sagen, wenn jetzt einer sagt, okay, ich möchte jetzt Gitarre lernen, wie man das jetzt am besten heutzutage lernt?
Also ich glaube, da hat sich wenig verändert, wie man es am besten lernt. Wer sich das leisten kann oder wessen Eltern sich das leisten können, sollte sich einen Gitarrenlehrer suchen, und zwar einen guten Gitarrenlehrer, einen, der zuhören kann. Und das ist, also gerade ganz, ganz am Anfang ist das total wichtig, dass einem jemand mal einfach mal zeigt, wie halte ich die linke Hand, wie halte ich die rechte Hand, wie bewege ich die, also wo müssen die Finger hin, wie funktioniert das ganze Instrument, wie stimme ich das richtig. Und all diese Grundlagen, die vermittelt man am besten oder bekommt man am besten vermittelt von einem Lehrer. Das war früher so, das ist heute so. Wer das schon hat, hat jetzt natürlich die Möglichkeit, weiter zu einem Gitarrenlehrer zu gehen. Ich glaube, das ist das, was einem am schnellsten voranbringt, weil diese Person, wenn es denn ein guter Lehrer ist, der geht dann auf genau dich ein. Ne? Du gehst ja jetzt hin, Michi, und keine Ahnung, weil du jetzt noch nicht so lange dabei bist, also in deinem Fall stimmt das natürlich nicht, du spielst schon 11 Jahre, hast du, glaube ich, gesagt.
Genau.
Also nehmen wir einen anderen Michi, der gestern angefangen hat, der weiß noch nicht, wie er die Finger hinsetzt und setzt sie meinetwegen in die Mitte eines Bundes rein, wo man sie doch eigentlich eher ans Bundstäbchen setzen würde, ja, damit der Ton gut klingt. Jemand, der das so grundsätzlich erklärt, der sieht vielleicht nicht, dass du den Daumen falsch hältst, ja, weil du kannst zwar auf YouTube gehen, da erklärt dir das einer oder irgendein Kumpel kann dir das erklären, aber ein Gitarrenlehrer, der sieht dich, der sagt, was du falsch machst, was du besser machen kannst und wie du ganz persönlich weiterkommst. Und diese Geschwindigkeit, die du dadurch bekommst, das ist definitiv große Klasse. Es kommt dann aber immer der Punkt, wo Leute dann besser werden als ihre Gitarrenlehrer, also nicht immer, aber bei einigen ist das so, oder der Punkt, wo man es vielleicht auch einfach nicht bezahlen kann, dann gibt es wunderbare Möglichkeiten heutzutage wie YouTube. Also ich heute, wenn ich ein Solo von irgendeinem Song lernen will und ich bin zu faul, ihn selbst herauszuhören, dann gehe ich gerne auf YouTube, suche jemanden, der das schon für mich gemacht hat und folge dem, was er da sagt.
Obwohl diese YouTube-Anleitung finde ich persönlich ab und zu echt schwierig sein können, vor allem wenn sie dann das nicht in Slow-Motion einbauen. Aber ich bin auch voll deiner Meinung, Carlos. Also wenn man Gitarre am besten lernen will, Dann gehen wir zu einem Lehrer. Also ich weiß noch, meine erste Gitarrenlehrerin, das ist die Theresa. Also meine ganzen Gitarrenlehrer waren bis jetzt bei der Musikschule. Das ist so ein Verband, sage ich jetzt mal, wo lauter geschulte Gitarrenlehrer sind. Wo man dann einfach dementsprechend in die jeweilige Richtung gehen kann. Also ich war erst bei der Theresa, dann war ich beim Herrn Henneberger, der dann mich total weiterbrachte in der klassischen Gitarre und jetzt halt beim Robert. Der Robert ist ein Gitarrenlehrer, der kommt aus München und ist in der Münchner Bandszene sehr, sehr bekannt und hat mich einfach technisch sehr weitergebracht. Und so wie du sagst, mit den Fingern, da kann ich jedem nur sagen, also wenn man jetzt halt anfängt mit klassischer Gitarre, angenommen du hast jetzt einfach mal so Akustikgitarre mit Nylon-Saiten, wie wir jetzt schon gelernt haben, dann holst du deine Finger ungefähr so wie ein Tennisball. So habe ich zumindest gelernt. Und jetzt bei der E-Gitarre ist es mittlerweile so, du sitzt mit deinem E-Gitarrenlehrer so da und du hast den Gitarrenhals einfach nur so wie Bierflaschen in der Hand. So haben es mir die Gitarrenlehrer beigebracht. Und ich finde das veranschaulich jetzt einfach nur total gut. Tennisball, da hast du eine schöne runde Hand und bei den Bierflaschen, mei, da hast du deine Hand irgendwo, aber du spürst halt einfach. Und das finde ich, da macht echt ein Lehrer einen sehr, sehr großen Unterschied aus im Vergleich zu YouTube und er bringt dort echt sehr voran, so wie es bei mir heute auch ist.
Unbedingt. Also dieser Zeitfaktor ist wahnsinnig spannend. Wir hatten hier einen Redakteur, der immer hergekommen ist, um Gitarren zu holen, die uns von Herstellern zum Test geschickt wurden. Der kam dann her. Und es ist ganz witzig. Ich meine, ich spiele jetzt, ich war ja grob 20, 25 Jahre, ich müsste es ausrechnen. Ja? Also ich spiele schon sehr lange Gitarre. Und der hat in den 5 Minuten, wo ich mich mit ihm über irgendwas unterhalten habe, hat er mir einen Tipp gegeben. Und seitdem spiele ich ein anderes Plektrum und es funktioniert viel besser. Aber es hat jemanden benötigt, obwohl ich in der Branche tätig bin, obwohl ich alles kenne. Naja, alles ist übertrieben, aber weißt du, ich habe schon viel mit Gitarren zu tun, habe viel mit Leuten, mit Gitarristen zu tun. Ich kenne schon unheimlich viel und trotzdem braucht es manchmal jemanden von außen, der dir mit einem Blick sagt, probier das mal aus.
Was ist ein Plektrum?
Okay, stimmt. Was ist ein Plektrum? Ein Plektrum, wenn man mal im Musikvideo wieder oder auf dem Konzert oder sowas sieht, Gitarristen und Bassisten haben häufig so ein Stück Kunststoff in der Hand. So ein dreieckiges kleines Stück Kunststoff, das sie benutzen, um die Gitarre zu zupfen. Und das nennt man Plektrum.
Genau, und durch das Plektrum geht halt dieses Zupfen, wie du sagst, halt viel schneller, wie wenn du das einfach mit den Händen machst. Dann gibt es dann den sogenannten Off- und On- und Off-Beat. Entschuldigung, das ist was anderes. Es gibt ja dieses Up and Down. Und dadurch geht es einfach viel schneller. Und du sagst, der hat dir aber an das Plektrum gebraucht. Hast du dann eher dünnere bevorzugt oder dickere? Oder wie hat er die da verbessert? Oder ja, genau.
Naja, also ich bin relativ klein gewachsen. Das heißt, dass die meisten Plektren irgendwie nicht so richtig liegen in meinen Fingern. Ne? Und ich habe die typischen Dunlop Tortex gespielt. Mhm. Wer Gitarre spielt, kennt die Dinger. Das ist so ein Standard. Und die haben, und ist auch egal, ob du jetzt Fender oder Gibson Plektren hast oder wie sie alle heißen, diese Marken. Mir fallen jetzt gerade keine anderen ein. Aber die haben alle eigentlich genau diese Größen von diesen Tortex von Dunlop. Und die sind mir zu groß und der hat mich darauf gestoßen, dass es eine Variante von diesem Plektrum gibt, die sich Jazz nennt. Also wie die Musikrichtung Jazz. Und die ist kleiner. Und dadurch, dass sie kleiner ist, liegt sie in meinem Finger besser. Und dadurch kann ich schneller und besser und gezielter spielen.
Ja, das ist natürlich dann sehr, sehr cool, wenn man dann da irgendwen hat, der die daran darauf aufmerksam macht und der die da dann weiterbringt.
Genau, also das ist der Vorteil vom Gitarrenlehrer.
Perfekt.
Ja, ich kann es nur empfehlen. Es ist halt natürlich immer die Frage, kann man sich's leisten? Hat man jemanden, der da ist? Es gibt auch viele schlechte Gitarrenlehrer, seien wir ehrlich. Die gibt es auch. Die Musiker, die halt irgendwie Geld verdienen müssen und die aber pädagogisch nicht in der Lage sind, dir etwas zu vermitteln.
Ich finde, das ist sehr wichtig. Und was halt ich finde, auch total wichtig ist, dass dir der Lehrer, also in meinem Fall, einfach auch das theoretische Wissen vermitteln kann. Weil wenn du dann mal länger nicht beim Gitarrespielen dabei bist, dann hast du verschiedene Akkorde, du hast dann A-Dur, C-Dur, kannst du dann einfach auf verschiedenen Lagen spielen. Und das kann ich halt dann ein Gitarrenlehrer, der das studiert hat, oder einfach viel besser darlegen, finde jetzt ich persönlich, der Gitarrenlehrer, der das halt selber nur, sage ich mal, jetzt einfach durch YouTube gelernt hat.
Ja, ich meine, die meisten YouTube-Lehrer sind ja meistens recht jung, haben selbst noch nicht die ganz große Lebenserfahrung, kennen nicht 5 verschiedene Methoden, dir das zu erzählen, sondern halt die, wie sie es selbst kennen. Und genau. was bei YouTube halt häufig, also was mir halt auffällt, das ist etwas, das wir machen ja auch Videos bei Delamar und etwas, das mir immer auffällt, wenn ich wie andere Videos von anderen gucke, egal ob es jetzt darum geht, einen neuen Staubsauger zu kaufen oder ein Gitarrensolo zu lernen, ist, dass die meisten Leute zwar viel erzählen und viel erzählen können, aber ganz selten es schaffen, das so kompakt und so offensichtlich zu erklären, dass man es verstehen kann auf der anderen Seite. Das ist für sich genommen ein eine Kunst möchte ich nicht sagen, das ist übertrieben, aber ein Handwerk, das man erlernen sollte, das ein Lehrer können sollte. Ein Gitarrenlehrer müsste in der Lage sein, dir das auf zumindest zwei verschiedene Arten und Weisen zu erklären, was Sache ist.
Genau, Carlos, ich bin da echt voll auf deiner Seite und voll deiner Meinung. Gehen wir mal jetzt in unserer Episode bei What About Gitarren mal noch ein Stück weiter. Du hast vorher das Thema Marken schon mal kurz angeschnitten, so mit Dunlop, Gibson und Fender. Fender und Gibson sind ganz, ganz, ganz berühmte Gitarrenmarken. Also Fender und Gibson, glaube ich, sind eine der ersten Gitarrenmarken. Gibson ist ganz bekannt natürlich für die Les Paul, das ist AE-Gitarre. Fender, die typische Fender-Gitarre ist natürlich eine Strat, also eine Stratocaster. Gibt es noch irgendwelche bekannten Firmen, die man einfach kennen sollte?
Es gibt jede Menge bekannte Firmen oder weniger bekannte Firmen. Ich meine, du hast die beiden genannt, das sind die E-Gitarre erfunden haben. Leo Fender, der eigentliche Macher von Fender, das ist der diese Stratocaster erfunden hat, der hat also im Prinzip die erste richtige E-Gitarre erfunden und dann kam auch schon Gibson nebenher mit, es gab noch Modelle vor der Les Paul.
Ja, genau.
Aber komme jetzt gerade nicht drauf, wie die hießen. Die haben 1950 irgendwann angefangen, 56, 57, 54, glaube ich, bei Fender, sowas in der Größenordnung, da haben die angefangen. Deswegen sind das die bekanntesten und beliebtesten Gitarren und es gibt aber viele, viele, viele andere Hersteller, die grandiose Gitarren machen. Ich meine, was so die für mich gefühlt die Nummer 3 in Sachen Marke ist, wenn es um Gitarre geht, ist PRS, Paul Reed Smith, wirst du wahrscheinlich kennen.
Ja, das ist selbstverständlich.
Die haben inzwischen auch Gitarrenmodelle, die man bezahlen kann, ohne jemanden umbringen zu müssen und oder eine Bank ausrauben zu müssen. Also die haben ganz tolle Gitarren und wenn du hier eher mit Anfängern reden, der größte Gitarrenhersteller der Welt ist Yamaha. Die stellen
die auch die Motorräder machen und ja. Des Weiteren Arno zum Beispiel Klaviere.
Genau, genau. Die machen ganz viel noch mehr. Die machen auch Turbinen und so Späßchen. Also Yamaha ist ein riesiges Unternehmen, japanisches, aber es ist der größte Musikinstrumentehersteller weltweit und die machen zum Beispiel auch Gitarren. Und die Gitarren sind nicht so mega bekannt, aber die sollen unheimlich gut sein, gerade für Anfänger. Also heißt es aus meiner Testredaktion zumindest.
Ah, sehr gut. Dann haben wir gleich schon mal eine Empfehlung, weil das ist natürlich jetzt auch so ein Ziel der Episode, dass wenigstens einer da dabei ist und sagt, okay, klingt echt total spannend und ah, mit dem ganzen Plektrum und dann mit Stahlsaiten, Nylonsaiten, Verstärker und dann doch noch ein bisschen Technik, was man sich da so für Gitarre für den Anfang kaufen kann. Yamaha ist also so eine Empfehlung, die du einem Anfänger geben könntest.
Also ich spreche da jetzt das aus, was mir von dem Redakteur, von dem ich vorhin auch gesprochen hatte, mir ein bisschen weitergeholfen hat. Jemand, der Gitarre studiert hat, jemand, der Gitarre richtig gut kennt und unheimlich viele Gitarren getestet hat, auch für uns. Und der sagte immer, ja, er empfiehlt seinen Schülern, weil er hat auch nebenher Schüler, immer eine Yamaha-Gitarre. Die sind vom Kosten- beziehungsweise vom Preis-Leistungs-Verhältnis seien die sehr, sehr gut. Es gibt aber auch andere Hersteller. Es gibt auch tolle Ibanez-Gitarren, tolle Fender-Gitarren, tolle Gibson-Gitarren, tolle PRS und um alle, also hier keine Schleichwerbung irgendwie für Yamaha machen. Ne? Das ist nur das, was er gesagt hat und ich kann da auch nichts anders Lautendes erzählen. Es gibt wirklich inzwischen eine Menge Gitarren. Was ganz toll ist am Gitarrenmarkt heute ist, dass es weniger wichtig ist, was auf dem Kopf, auf dem Headstock, auf dem oben drauf steht, an Marke. Das war vor ein paar Jahren, war das noch nicht so. Vor 20 Jahren gab es eine Menge Schrott und es gibt zwar heute auch noch Schrott, aber wenn man zu den größeren Marken geht und schaut, bekommt man eigentlich immer durchweg gute Qualität.
Ja, das ist was ich auch sehr gut finde am momentanen Gitarrenmarkt, wie du es sagst. Und da gibt es ganz kurz Gitarrengeschäft in München. Und da gehe ich ganz oft hin und ist meistens echt schon so, also wenn du eine Gitarre in einem gewissen Preisbereich dann einfach anspielst, da kannst du dich drauf verlassen, okay, die Gitarre liefert deine Qualität. Also ich persönlich darf jetzt keinem empfehlen, dass er sich eine Gitarre beim Aldi für 30 € kauft, weil dann einfach da auch von der Qualität her natürlich das nie so gut ist. Wenn du jetzt so sagst, okay, gut, einer mag jetzt mit E-Gitarre anfangen oder mit Akustikgitarre, was ist da als Alter, also kann man das dann auch noch, sage ich mal, lernen, wenn man älter ist?
Ja, natürlich. Warum sollten wir das nicht können? Also,
Es gibt ja.
ich glaube, man kann alles lernen, egal welchem Alter. Es gibt, ja, ich weiß nicht, also ich habe einfach auch mit Leuten zu tun, die sind jenseits der 60 und lernen Musikproduktion.
Oh, das ist ein sehr spannendes Thema, ja.
Ja, also klar kann man das lernen. Ich meine, natürlich ist es am einfachsten, wenn man jung ist, etwas zu lernen, weil, also, wenn ich jetzt hier von jung rede, dann rede ich tatsächlich von unter 10. Da ist es am einfachsten zu lernen, weil da der Körper irgendwie noch so vorbereitet ist, dafür zu lernen. Und es wird im Alter wird es dann ein bisschen schwieriger. Hauptsächlich hat man aber auch weniger Zeit, je älter man wird. Also wirst du ja sicherlich auch schon festgestellt haben. Ja, das ist auch noch ein
Ja.
Faktor, aber ich glaube, lernen kannst du das immer.
Also Leute, auf geht's zum Gitarrenshop und Gitarren kaufen. Und am besten natürlich dann nur eine Yamaha. Also
Ja, weiß
Carlos,
nicht, ob es eine Yamaha sein muss. Das hast du jetzt gesagt. Ich möchte es
ja
nur
genau,
sagen,
es
weil
kann
ich
natürlich
habe ja
auch.
mit den Herstellern ab und zu auch zu tun und so. Deswegen, es muss keine Yamaha sein, kann auch eine LTD sein. Oder
Eine
keine Ahnung.
Squier tut's auch.
Ja, gut, mit Fender tue ich mich persönlich, aber das ist eine persönliche Sache, ein bisschen schwer. Aber
Ich
sonst.
bin der absolute Fender-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe bei mir selber ein Squier und ein Fender stehen, ein Fender Elite Strat, und da, das macht einfach so Spaß. Und seitdem bin ich absoluter Fender-Fan.
Dann habe ich mal einen Tipp für dich. Also, Fender macht, das ist immer das Problem mit diesen Marken. Die haben ja ganz, ganz, ganz viele Gitarren. Das heißt, du kannst eine sehr, sehr gute erwischen oder auch eine, die nicht so doll ist in ihrem Preisbereich. Und ich habe letztens zum Test zwei G&L. Sagt dir die Marke was? G&L?
Na, leider nicht.
Okay. Leo Fender. Der ehemalige, also der ist irgendwann verstorben, der hat irgendwann aber Fender verkauft. Fender ist nicht mehr im Besitz des eigentlichen Gründers oder der Familie des Gründers, sondern der hat damals Fender verkauft und ist dann an diverse andere Projekte rangegangen. Das letzte Projekt, das er gemacht hat, die letzten Gitarren, die er erfunden hat oder gemacht hat, die hat er bei jeder Marke, die nennt sich G&L, George and Leo. Ja, dafür steht das. Und die machen bis heute Gitarren, die natürlich alle so Fender-mäßig sind. Und die klingen richtig, richtig gut und sind bezahlbar.
So ganz geheimer Geheimtipp.
Ja, die Marke kennen die wenigsten, glaube ich. Also ich kannte das auch nicht. Ich habe das von einem Freund, der dann irgendwie kam und sagte, hast du eigentlich das schon mal probiert, weil ich mich mit dem Gedanken getragen habe, so eine Telecaster zu kaufen, so ein bestimmtes Modell. Und der meinte, dann muss man die Marke testen. Kostet die Hälfte von dem, was eine Fender kostet, klingt aber geiler.
Ja, das ist natürlich dann sehr gut, wie man dann sich in die Tipps gräbt.
Ja, klar. Aber wie gesagt, alle Gitarren sind super und man muss es selbst ausspielen.
Genau, also an der Stelle schon mal vielen Dank, Carlos, für deine ganzen Infos. Ich hoffe,
Gerne.
dass es sehr viel aus dieser Episode halt mitgenommen habt, Kinder, was so der Unterschied zwischen Akustik und E-Gitarre ist, was man eigentlich so auf einer Gitarre spielt, so für Musikrichtungen, so von Heavy Metal zu Klassik, wie man am besten Gitarre lernt, dass so ein Gitarrenlehrer, dass das Geld sehr gut investiert ist. Und das in Sachen Marke und welche Gitarre, dass man kauft, dass man, so wie wir zwar, da echt sehr gut reden können und dass man da sehr viel Zeit dafür verwenden kann. Und probiert es einfach aus. Gitarre ist was Wunderschönes. Und ich kann für mich nur sagen, wenn ich keine Gitarre hätte, dann war ich nicht da, wo ich bin, weil für mich ist Gitarre einfach das Größte, was es gibt auf der Welt. Und wenn du dann mal länger spielst und dann irgendwann einmal in diesen Flow kommst, wenn du so Viertelstunden, 20 Minuten spielst, das ist dann einfach so ein Gefühl, so, ah, das ist mega geil.
Ja, es ist, glaube ich, ein wirklich sehr schönes Hobby und ich bin immer ganz happy, wenn ich auf den Nachwuchs gucke, weil wir hatten es im Vorgespräch ja, dass inzwischen Gitarre nicht mehr so hip ist, wie es früher mal war. Ich bin immer ganz happy, wenn so Leute wie Justin Bieber oder Taylor Swift, wenn die mit einer Gitarre irgendwo zu sehen sind und das wieder attraktiv für die nächsten Generationen machen, die irgendwann da kommen werden.
Perfekt. Das war's halt zum Freitag. Vielen Dank, Carlos, und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir, Michi, für die Einladung. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Danke dir. Servus.
Bye.
Genau, das war jetzt unser Interview über die Gitarren. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen. Ihr habt daraus mega viel mitnehmen können, weil Gitarren ist einfach ein Thema. Da gibt es so viele interessante Sachen. Das kann man eine halbe Stunde gar nicht eine Backe. Ich hätte mit Carlos echt noch sehr lange drüber reden können. Aber ich würde einfach nur kurz in Anführungszeichen eigentlich mal so die Gitarre darstellen. Genau, ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können. Es hat euch Spaß gemacht, hoffentlich. Wie ich bereits am Anfang schon gesagt habe, ich darf mich sehr, sehr über Feedback freuen. In dem Sinne, macht's das gut, haut's rein, bis zum nächsten Mal. Euer Michi.